Ja, ich möchte euch alle auch ganz herzlich grüßen heute Morgen und wünsche uns Gottes Segen beim Hören auf sein Wort. Arthur Miller war ein sehr erfolgreicher, sehr populärer amerikanischer Schriftsteller und auch Theaterautor. Also er hat Bühnenstücke geschrieben. Sein erfolgreichstes Theaterstück ist, vielleicht kennt es der eine oder andere, Tod eines Handlungsreisenden. Zumindest die, die bei mir damals Englischunterricht hatten, die haben das irgendwann mal kennengelernt. Und dieser Schriftsteller hat einmal gesagt, in jedem erfolgreichen Drama gibt es etwas, was den Zuschauer sagen lässt, hey, das bin ja ich. Dann wird die Geschichte, die er auf der Bühne vorgeführt bekommt, zu einem Spiegel des Betrachters, in dem er sich selber erkennt und versteht. Und viele der Geschichten und Gleichnisse des Herrn Jesus haben genau diese Wirkung. Wenn wir sie richtig leben, lesen, sehen wir darin uns selber. Aber sie sind noch mehr als der Spiegel unseres Ichs. Sie, fast immer gehen sie nämlich einen Schritt weiter und öffnen uns den Blick in das Herz und in die Gesinnung Gottes. Sie helfen uns zu verstehen, wer und wie Gott ist. Und damit decken sie nicht nur unseren sündhaften Zustand auf, sondern weisen auch auf eine Abhilfe hin. Selbsterkenntnis ohne göttliche Vorsorge für den rechten Umgang damit würde nur entmutigen. Doch die Gleichnisse unseres Herrn Jesus, die bringen Ermutigung, weil wir in ihnen eben nicht nur uns selber erkennen, sondern auch Gott. Unser Predigttext heute Morgen ist ein Gleichnis. Es gehört zu den bekanntesten Gleichnissen des Herrn Jesus. Neben vielleicht dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Die meisten von uns werden dieses Gleichnis wohl kennen oder schon davon gehört haben. Aber die Gefahr bei so einem bekannten Text ist da immer, dass wir uns jetzt bequem zurücklehnen und denken, ja, wir wissen ja schon alles, was dazu zu sagen ist. Und Bekanntheit in diesem Sinne führt immer in Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit. Ich hoffe aber, dass du nicht zu diesen Zuhörern gehörst, in diese Kategorie, sondern dass du offen und bereit bist, ganz neu zu hören. Wir wollen noch einmal kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und dein Wort ist lebendiger. Und so bitten wir jetzt, dass du Gnade schenkst, dass dein Wort unsere Herzen anrührt und dass es das ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Amen. Amen. Nun aber zu unserem Bibeltext. Wir finden ihn, haben ihn ja vorher schon mal gehört, in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Nun ist der Text ja ziemlich lang und deshalb wollen wir ihn in zwei Abschnitten lesen und dann werde ich jeweils diese Abschnitte kommentieren. Mir ist klar, dass eine Predigt eigentlich nicht ausreicht, um diesen Text auszuschöpfen. Und deshalb bitte ich dich jetzt schon um Nachsicht, wenn ich einen Aspekt nicht anspreche, der dir vielleicht wichtig ist oder der dir aufgefallen ist. Aber schauen wir zunächst einmal auf den Kontext dieser Gleichnisse, die wir in Lukas 15 finden. Wir finden diesen Kontext in Lukas 15, die Verse 1 und 2. Schön, wenn das jetzt käme. Kommt nicht. Kann man das weiterschalten? So, ja. Ich lese es nochmal vor. Es pflegten ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen um ihn zu hören. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Hier sehen wir also den Anlass für die drei Gleichnisse, die im weiteren Verlauf des Kapitels vom Herrn Jesus erzählt werden. Zöllner waren Juden, die in der damaligen Gesellschaft als Agenten und Helfershelfer der römischen Besatzungsmacht verschrien waren. Sie waren deshalb sehr unbeliebt und häufig waren sie auch korrupt, denn sie haben mehr Zoll eingesammelt, als eigentlich erforderlich gewesen wäre. Und den Überschuss haben sie in die eigene Tasche gesteckt. Sie waren, kann man sagen, eigentlich regelrecht Außenseiter in der damaligen jüdischen Gesellschaft. Und für die gesetzestreuen Juden, für die Pharisäer und Schriftgelehrten, waren sie auch wegen ihrer häufigen Kontakte mit den Heiden, eben mit den Römern, sehr unrein und verschrien. Und sie gehörten für die Juden in die gleiche Kategorie wie die Sünder, die in den Augen der frommen Juden eben solche waren, die den mosaischen Gesetzen und auch Geboten keine Beachtung schenkten. Aber offensichtlich wurden genau diese beiden Gruppen in besonderer Weise von Jesus und seiner Lehre angezogen, wie wir ja lesen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben zu ihnen sorgfältig Distanz eingehalten. Aber der Herr Jesus, der hat mit ihnen Gemeinschaft gepflegt, hat sogar, wie es hier heißt, mit ihnen gegessen, das heißt so enge Gemeinschaft mit ihnen gepflegt. Und für die frommen Juden war das ein Anlass, um den Herrn Jesus zu kritisieren, um sich von ihm zu distanzieren. Und daraufhin erzählt der Herr Jesus drei Gleichnisse. Gleichnisse, in denen es jeweils um das Verlorensein oder das Verlieren und um das Finden geht. Verlieren und Finden eines Schafes, eines Geldstücks und eines Menschen. Bei dem verlorenen Schaf und bei dem verlorenen Geldstück, da steht die intensive Suche im Mittelpunkt und fordert unsere Aufmerksamkeit. Aber das dritte Gleichnis hat einen ganz anderen Fokus. Hören wir dazu nun den ersten Teil des Textes, des Predigttextes, Lukas 11, die Verse 11 bis 24. Lass mal eins weiterschalten, bitte. Der Philipp wird uns das noch einmal vorlesen. Lukas 15, 11 bis 24.
Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere sprach zum Vater: Gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit liederlichem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten, und er begehrte sich zu sättigen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm.
Weiterschalten, bitte.
Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater. Also, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinem Knecht: Bringet eilends das beste Feierkleid her und ziert es ihm an. Und gebet ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Und bringet das gemästete Kalb her und schlachtet es. lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
Ich hätte ja gesagt, hier ist ein ganz anderer Fokus als in den beiden Gleichnissen davor. Hier geht es ganz offensichtlich um die Wiederherstellung als Sohn, der sich zunächst von seinem Vater abwendet, dann aber zurückkehrt und wieder in seinen ursprünglichen Stand zurückversetzt wird. Schauen wir nun etwas genauer auf den Text. Er handelt von dem Jüngeren von zwei Söhnen. Es ist ja nicht ungewöhnlich, man könnte sagen, es ist geradezu die Regel, dass junge Menschen irgendwann danach trachten, das zu tun, was sie für richtig halten und sich von der väterlichen und sonstigen Autorität in ihrem Leben zu emanzipieren. Sie wollen Freiheit, wie sie es verstehen. Sie wollen nicht nach vorgegebenen Regeln und Geboten leben, sondern selbstbestimmt und autonom. Und so fordert unser junger Mann von seinem Vater sein Erbe, um seine Freiheitsvorstellungen verwirklichen zu können. Also er nimmt gerne das, was er kriegen kann, um sich unabhängig zu machen. Und mit diesem Schritt gibt der Sohn alle Rechte und alle Vorzüge auf, die er im Hause seines Vaters hatte. Dort stand ihm alles zur Verfügung. Für alles war gesorgt. Er musste keinen Hunger haben. Er hatte einen Arbeitsplatz, er hatte eine Wohnung, er hatte Gemeinschaft mit dem Vater. Er lebt in der Fülle, könnte man sagen, doch da weiß das Gute eben nicht zu schätzen. Und da ist dann der Schritt in die Unzufriedenheit nicht mehr weit. Alles andere, was er als das, was er hat, scheint ihm jetzt erstrebenswerter zu sein. Nämlich sein eigener Herr, weg aus der Bevormundung und aus der Abhängigkeit vom Vater. Schließlich ist er doch alt genug, um selbst Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und das Leben so zu genießen, wie er es möchte. Kennst du solche Gedanken und Überlegungen in deinem Herzen, vor allem wenn du jung bist? Wir haben ja etliche jüngere Leute hier. Hast du so schon mal gedacht in deinem Leben? Aber auch in späteren Jahren ist die Versuchung immer wieder präsent in unserem Leben, dass wir unser Leben leben wollen, wie wir es für richtig halten. Wir wollen uns nicht unterordnen, wollen nicht die Gemeinschaft mit dem haben, der uns eigentlich liebt und unser Bestes sucht. Und das ist ja in der Regel der Vater. Warum ist es so? Warum ist der Mensch irgendwann in seinem Leben oder mehrfach in seinem Leben immer an dem Punkt, wo er sagt, jetzt aber will ich meine Freiheit, jetzt will ich so leben, wie ich es für richtig halte? Nun, das hat damit zu tun, dass wir alle Nachfahren sind von Adam und Eva, von dem ersten Menschenpaar. Und deshalb tragen wir ihre Gesinnung in uns bis heute. Dem ersten Menschenpaar mangelte es an nichts. Doch da war diese eine von Gott gegebene Einschränkung, die sie störte und die ihnen das scheinbar Erstrebenswertere vorenthielt. Sie wurden unzufrieden und seither sind unzählige Menschen ihrem Vorbild gefolgt und sagen, nennt sich das Freiheit, wenn man nicht selbst bestimmen kann und sich nicht entfalten kann? Ich will frei sein und tun, was mir Spaß macht. Ich will das Leben nicht verpassen, will selbstständig sein und unabhängig. Ich pfeife auf Geborgenheit, ich pfeife auf Fürsorge, ich pfeife auf gute Ratschläge. Und ohne Umschweife stellt der jüngere Sohn seine Forderung an seinen Vater. Zahl mir mein Erbe aus. Die Tatsache, dass dieser jüngere Sohn sein Erbe einfordert, zeigt eigentlich, wie ichbezogen und wie respektlos er ist in seinem Denken. Denn eigentlich ist es bei den Juden nur dem Vater vorbehalten, das Erbe zu teilen. Aber der jüngere Sohn sieht eben nur sich und seinen Willen. Und mit seiner Forderung zeigt er eigentlich sogar, dass er es am liebsten sehen würde, wenn sein Vater tot wäre. Denn nur solche Menschen kann man ja beerben. Und diese Gesinnung, die kann man leicht auf die Menschen allgemein und auf ihr Verhältnis zu Gott, zum himmlischen Vater, übertragen. Die meisten Menschen leben nach dieser Gott ist tot Theologie. Sie nehmen gerne die Gaben, die Gott ihnen gibt. Gesundheit, Talent, materielle Versorgung, zumindest hier in diesem Land ist es ja weitgehend so. Sie freuen sich an den Schönheiten der Schöpfung. Sie nehmen ein angenehmes, friedvolles Leben. Das nehmen sie alle gern. Aber in der Gemeinschaft mit ihrem himmlischen Vater wollen sie nicht sein und wollen sie nicht bleiben. Gott dagegen sagt ihnen und auch uns, unter Freiheit verstehe ich, dass du als Mensch wesentlich und erfüllt lebst. Du sollst nicht Sklave deiner Begierden und Triebe sein, nicht Knecht deines Ehrgeizes und deiner Gefühle, nicht nach dem Lustprinzip leben und nicht getrieben sein vom Verlangen nach Erfolg und Reichtum. Ich möchte nicht, dass du verloren gehst, sondern in der Gemeinschaft mit mir erfüllt lebst. Doch wie der Vater in unserem Gleichnis zwingt auch Gott niemanden, in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Die ersten Menschen hat er nicht gezwungen, der Sohn im Gleichnis wird nicht gezwungen und auch dich und mich zwingt Gott nicht. Liebe lässt immer Entscheidungsfreiheit. Und rennt der Mensch ins Verderben, in die Sinnlosigkeit, ist das seine eigene Verantwortung. Und genau diesen Weg geht der Sohn. Er zieht weg vom Vater, kann jetzt endlich tun und lassen, was ihm gefällt, hat vergessen, dass alles, was er besitzt, vom Vater stammt. Doch er erlebt, wie sein Leben sinnlos wird, dass er das, was er meint, kaufen zu können, nie erreicht. Seine anfängliche Freude und sein Glück sind nur scheinbar, sie sind zeitlich begrenzt. Seine Vergnügungen sind teuer erkauft. Irgendwann ist das Geld zu Ende, das er durch sein Erbe bekommen hat, und so sinkt er immer tiefer in den Sumpf. Alles, was er hat, was ihm wichtig erscheint und ihm Bedeutung geben soll, zerrinnt. Hab und Gut, die Freunde, die sogenannten Freunde und seine so sehr ersehnte Freiheit. Und in seiner Not und Einsamkeit hängt sich der junge Mann an einen Bürger des Landes und wird ganz abhängig von einem Menschen. Er ist geknechtet. Die Freiheit ist nicht da, die er sich gewünscht hat. Und dabei wollte er doch frei sein und sich entfalten. Nun lebt der junge Mann schlechter als das Vieh, an dessen Fressen er nicht ohne Kampf kommt. Und in der Gesellschaft von Schweinen kommt er buchstäblich auf den Hund. Das ist für einen Juden die schlimmste Verunreinigung, die er sich vorstellen kann, unter oder mit Schweinen zu leben. Das ist die Endstation eines verpfuschten Lebens. Der junge Mann ist gebunden, ist verachtet und ist würdelos. Im Buch der Sprüche finden wir den treffenden Kommentar zu seinem Weg. Dort heißt es, ein Narr verschmäht die väterliche Zucht. Wer Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele. Und schließlich ein Erbe, das man zuerst kaum erwarten mag, wird schließlich nicht gesegnet sein. Das ist der Tiefpunkt. Aber an diesem Tiefpunkt angekommen, wird über den jungen Mann Folgendes gesagt. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verdarbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Hier ist der Wendepunkt im Leben des jungen Mannes. Alles hat er vergeudet und verloren, aber eines ist ihm geblieben. Die Erinnerung mit des Lebens mit und bei seinem Vater. Und diese Erinnerung, die kann er nicht auslöschen. Sie bleibt und sie führt ihn zu einem Umdenken. Und diese Tatsache ist ein großer Trost für solche unter uns, die Angehörige haben, die auf dem Weg des jüngeren Sohnes unterwegs sind und fern von der Gemeinschaft mit Gott. Und genau das haben Marita und ich erlebt. Wir haben ja 4 Kinder, davon 3 Söhne. Und einer unserer Söhne hat, als er 16 geworden ist, gesagt: Jetzt kann ich selber bestimmen, wie ich mein Leben lebe. Und das hat er gemacht. Und er ist auch in einen Sumpf geraten. Es ist immer schlimmer mit ihm geworden, möchte ich sagen. Bis er sich daran erinnert hat, was er zu Hause gehört hat, was er in der Gemeinde gehört hat. Und dann ist er zur Umkehr gekommen. Er hat Buße getan, hat sich taufen lassen und zum Herrn zurückgefunden. Es war eine schwere Zeit für Marita und mich. Aber diese eine Stelle aus diesem Gleichnis, die hat uns getröstet, dass er, unser Sohn, auch diese Erinnerung mitgenommen hat. Und diese Erinnerung kann er nicht auslöschen. Und die hat er nicht ausgelöscht. Und irgendwann hat sie ihn dazu bewegt, auch zurückzukommen. Und der jüngere Sohn, der zeigt seine einsichtige und bußfertige Haltung dadurch, dass er den Entschluss fasst, zu seinem Vater zurückzukehren und schonungslos, ohne Ausreden und ohne Entschuldigungen, seine Schuld zuzugeben und zu erkennen, wie unwürdig er ist in der Gegenwart seines Vaters. Doch dieser, sein Vater, reagiert ganz anders, als der Sohn erwartet. Er läuft ihm entgegen und er küsst ihn. Er macht ihm keine Vorwürfe, so mit dem Motto: Jetzt wird aber höchste Zeit, dass du mal wieder zurückkommst. Wir müssen mal nachher noch in Ruhe miteinander reden und so weiter. Nein, er lässt ihn nicht einmal sein Bekenntnis zu Ende sprechen. Kann der Vater noch deutlicher seine Liebe und sein Erbarmen zum Ausdruck bringen? An dieser Stelle erkennen wir das ganze Evangelium. Da ist der bußfertige Sünder, der eingesehen hat, dass er gesündigt hat und der bereit ist, seine Schuld zu bekennen vor seinem Vater. Und er bereit ist, es unumwunden zuzugeben. Und er jetzt mit zerbrochenem Herzen vor seinem Vater steht. Und er ist überwältigt von der Liebe und von der Gnade, die ihm der Vater entgegenbringt. Und der Vater, der kommt dem Sohn entgegen. Das heißt, der Vater verlässt sein Zuhause. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Gott wird Mensch, er begibt sich auf die Ebene des Sünders herab. Und indem er das tut, macht er seine Sehnsucht deutlich, mit dem Sohn wieder Gemeinschaft zu haben. Aber mehr noch. Der eigenwillige Sohn hat durch seinen Lebenswandel Schande über sein Elternhaus gebracht. Und nach dem mosaischen Gesetz sollte er zu Tode gesteinigt werden. Wenn nun die Dorfgemeinschaft angefangen hätte, den jungen Mann zu steinigen, hätten sie auch den Vater getroffen, der ihn umarmt hat. Und was ist das für ein Bild für den Herrn Jesus? Er nahm die Strafe für unsere Sünden auf sich. Jesaja 53, Vers 5. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Doch die Gnade des Vaters, die reicht noch viel weiter. Nicht nur erlebt der zurückgekehrte Sohn seine überschwängliche Freude und Liebe, sondern er wird noch überreich beschenkt. Er wird wieder eingesetzt in die Stellung und Rechte eines Sohnes. Er bekommt das beste Festgewand und es gibt ihm seine Ehre zurück. Er bekommt den Ring als Zeichen der wiedergewonnenen Autorität als Sohn und er bekommt Schuhe. Und das erhebt ihn über das Sklavendasein, denn Sklaven tragen normalerweise keine Schuhe. Dazu kommt noch das Freudenfest, das gefeiert wird. Wäre mit dem jungen Mann nach dem Gesetz verfahren worden, hätte es ein Begräbnis und kein Freudenfest gegeben. Und das ganze Geschehen ist eine wunderbare Illustration von dem, was wir im Psalm 103 lesen. Bitte weiter. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unserer Missetat und uns nicht vergolten. Er hat nicht gehandelt mit uns nach unseren Sünden und nicht vergolten nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über die, so ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. An diesem Punkt des Gleichnisses mögen die anwesenden Pharisäer und Schriftgelehrten aufgeatmet haben, dass sie so ungeschoren davongekommen sind. Denn Jesus hat mit dem jüngeren Sohn eindeutig auf die Sünder und Zöllner angespielt. Aber das Gleichnis hat ja noch einen zweiten Teil und der ältere Sohn kommt ins Blickfeld als eine deutliche Veranschaulichung dessen, was die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die frommen Juden, ausmacht. Hören wir zunächst auf diesen Text. Ab Vers 25, Lukas 15. Wir müssen zugeben, dass der ältere Sohn eine Reihe von Eigenschaften hat, die lobenswert sind. Er arbeitet hart bei seinem Vater, er hat ihm immer gehorcht und nie dessen Gemeinschaft verlassen. Auch hat er über das Vaterhaus keine Schande gebracht und hat offensichtlich auch eine Reihe von Freunden gehabt, mit denen er gerne einmal ein Fest hätte feiern können. Auf den ersten Blick scheint er wie ein guter, anständiger Bürger zu sein und verglichen mit seinem Bruder fast wie ein Heiliger. Aber auch wenn Gehorsam, wenn Fleiß und Sorgfalt wichtig sind, so sind sie doch nicht die einzigen Charakterprüfungen. Vielmehr hat der ältere Bruder beide Gebote gebrochen, die der Herr Jesus als die größten bezeichnet hat. Gott zu lieben von ganzem Herzen und seinen Nächsten wie sich selbst. Wenn wir uns das Verhalten des älteren Bruders etwas genauer ansehen, dann erkennen wir, dass bei ihm die Charaktersünden dominieren, während bei seinem Bruder die äußeren, die fleischlichen Sünden, die Tatsünden offenbar waren. Der ältere Bruder ist total selbstgerecht, denn er posaunt die Sünden seines Bruders ganz offen hinaus, während er seine eigenen Sünden nicht sieht. Er übertreibt sogar noch ein bisschen, indem er sagt, dieser dein Sohn, der das Gut mit Dirnen verschlungen hat, das steht gar nicht im ersten Teil des Gleichnisses. Das erfindet er so dazu, um es noch ein bisschen drastischer zu machen. Und er sieht eben seine eigenen Sünden nicht. Das erinnert uns an das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, die beide im Tempel beten, wo der Pharisäer dann auch seine ganzen Verdienste aufführt und sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Kennen wir das auch, dass wir schnell dabei sind, solche zu verurteilen oder auch solche herabzusehen, die solche äußerlichen Sünden begangen haben, wie Unzucht, Ehebruch, Diebstahl, Sauferei, Schlemmerei, dass wir dabei aber ganz übersehen, dass in unserem eigenen Herzen Sünden schlummern, die in Gottes Augen genauso verwerflich sind und ihm ein Gräuel. Zum Beispiel Selbstgerechtigkeit, zum Beispiel Verleumdung, zum Beispiel Hartherzigkeit, zum Beispiel Überheblichkeit, zum Beispiel Neid. Für die Pharisäer war es üblich, Sünden vor allem als äußere Tat und Handlung zu definieren und nicht als innere Haltung. Und sie haben damit die Botschaft der Bergpredigt mit ihrer Betonung der inneren Einstellung und eines geheiligten Herzens völlig verfehlt. Stolz ist eine weitere Sünde, die wir bei dem älteren Sohn entdecken. Er betont und hebt hervor, was er all die Jahre für den Vater geleistet hat und wie gehorsam er war. Doch dies war wohl nur äußerlich. Seine Arbeit geschieht nicht aus Liebe zum Vater, nicht von Herzen, vergleichbar etwa mit dem Propheten Jona, der seinen Dienst, seinen Auftrag auch nur widerwillig ausführt. Und indem der ältere Sohn so stolz auf seine Leistungen verweist und sie aufzählt, schwingt auch mit, dass der Vater ihm eigentlich mehr schuldet, als er ihm gegeben hat. Auch ist klar erkennbar, dass der ältere Bruder keinerlei Anliegen hat für seinen heimgekehrten Bruder. Der Vater hält Tag für Tag Ausschau nach dem verlorenen Sohn und er rennt ihm entgegen, als er ihn von ferne sieht. Doch der ältere Sohn weiß nicht einmal, dass der ältere Bruder heimgekehrt ist und erfährt es erst durch einen Sklaven. Er muss doch gewusst haben, dass sein Vater so sehnsüchtig auf den Bruder wartet. Doch warum sollte er dessen Heimkehr ersehnen und das Zuhause und die Liebe des Vaters mit jemand teilen, der sein Erbe vergeudet und Schande über die Familie gebracht hat? Offensichtlich sieht er das nicht ein. Und die wahrscheinlich betrüblichste Sünde des älteren Sohnes ist sein heftiger Ärger, sein Zorn, der ihn davon abhält, ins Haus zu gehen, sich mitzufreuen und mitzufeiern. Er ist wütend auf den Vater, der dem Heimkehrer ein Fest veranstaltet und ihn mit Liebe und Gnade überschüttet. Und er ist neidisch auf seinen Bruder, der die ganze Aufmerksamkeit erhält und dazu noch die besonderen Geschenke des Vaters. Die Pharisäer vertraten einen Glauben, der auf guten Werken basierte. Durch ihr Fasten, durch ihr Studieren der alten Schriften und mosaischen Gesetze, durch ihr Beten und ihr Almosen geben, hofften sie, von Gott gesegnet zu werden und das ewige Leben zu verdienen. Sie verstanden wenig oder nichts von der Gnade Gottes. Doch es war nicht das, was sie taten, sondern das, was sie nicht taten, was sie von Gott entfremdete. Nächste Folie bitte. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Gericht und das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken seid und Kamele verschlucket, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten sahen, wie Jesus mit nichtreligiösen Menschen Gemeinschaft hatte und ihnen ihre Sünden vergab, lehnten sie sich dagegen auf. Ja, mehr noch, sie kapierten überhaupt nicht, dass auch sie einen Retter brauchten. Betrachten wir abschließend noch, wie sehr der Vater um den älteren Bruder ringt. Er kommt zu ihm hinaus und beugt sich sozusagen zu ihm hinab und versucht, sein Herz zu gewinnen. Geduldig redet er mit ihm und macht ihm deutlich, was er alles haben kann. Gemeinschaft mit dem Vater, Anteil am ganzen Besitz, Freude über den wiedergefundenen Bruder. Wir wissen nicht, ob der ältere Bruder schließlich hineinging und mitfeierte, ob er seine Ablehnung und seinen Widerstand aufgab. Das bleibt offen. Wir wissen aber, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten auch nach diesem Gleichnis, das ihnen einen Spiegel vorhält, sich gegen Jesus selbst wendeten und schließlich auch von seinen Nachfolgern distanzierten, bis sie schließlich Jesu Verhaftung und Tod bewirkten. Wenn wir zurückschauen, alle Personen in den drei Gleichnissen von Lukas 15 erlebten Freude. Der Hirte, als er sein Schaf wiederfindet, die Frau, als sie ihr Geldstück wiederfindet, und der jüngere Sohn und der Vater, als sie sich in die Arme schließen. Nur der ältere Sohn bleibt außen vor. Er wollte seinem Bruder nicht vergeben, hätte dies aber tun können und hätte so an dem Freudenfest teilnehmen können mit dem Bruder und mit dem Vater. Aber er weigert sich und deshalb bleibt er draußen und leidet an seinem Verhalten. Ich habe zu Beginn der Predigt gesagt, wenn wir die Gleichnisse Jesu lesen, so sind viele von ihnen wie ein Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen, aber auch einen Einblick bekommen in das Herz und in die Gesinnung Gottes. Kannst du dem zustimmen, wenn du über das Gleichnis vom verlorenen Sohn nachdenkst, das eigentlich besser heißen müsste, das Gleichnis vom liebenden Vater? Erkennst du dich in dem jüngeren Sohn? Erkennst du dich in dem älteren Bruder? Erkennst du die unermessliche Gnade und Liebe Gottes, die er dem Sünder entgegenbringt? Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr, unser Gott, wir danken dir, dass auch dieses Gleichnis wie ein Spiegel ist, das uns vor Augen stellt, was in uns, in unserem Herzen vor sich geht, wie wir dich sehen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, hilf du, dass wir durch dein Wort auch neu und mehr dich erkennen, uns erkennen und dass wir dir die Ehre geben. Amen.